Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Richard Weinberger. Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über Linux Device Security. Also die Folien sind zwar auf Englisch, ich spreche auf Deutsch. Ich hoffe, ich habe den Vortrag auf Deutsch markiert. Ganz kurz zu mir. Es ist ein Foto aus Elternzeiten. Ich mache beruflich sehr viel Linux und sehr viel Security. Ich bin Co-Founder von der Sigma Star GmbH und wir machen eben viel im Bereich Linux Embedded, viel im Bereich Pentest, Code Audits und dergleichen. Und darum haben wir sind zu sechs, haben wir notgedrungen recht viel zu tun mit Linux und Security. Klar. Zur Motivation von diesem Vortrag. Wir sind in der glücklichen Lage, wir haben jetzt unter Linux extrem viele coole Technologien für Security. Haben wir gerade vorher gehört bei meinem Vorredner von Werner Fischer. DMCrypt, DMVerity, DMIntegrity, extrem viele coole Sachen. Nur haben wir festgestellt, bei unseren Kunden und den Kundenprojekten, es ist nicht immer so ganz klar, was kann man mit was erreichen und was kann man von was erwarten. Darum ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, wie kann man jetzt welche Technologie richtig einsetzen und was kann man damit abdecken. Und gerade jetzt mit dem NIS 2 oder CRA, also Cyber Resilient Act, bekam man relativ viele Anfragen, die gehen in Richtung, ja, baut mal bei uns schnell Security ein, verschlüsselt doch mal die Festplatte, dann passt das schon. Und da möchte ich euch ein bisschen einen Überblick geben, so, was es so beim Bereich Gerätesicherheit zu beachten gibt und was man da tun kann. Ich habe auch gleich für euch eine kleine Hausübung. Ich habe zwei Fragen. Diese Fragen bitte nicht sofort beantworten, sondern die bitte im Kopf behalten und die können dann nach meinem Vortrag dann gerne zu Hause lösen. Also mal überlegen anhand von der Technologien, die ich euch dann vorstelle und ein bisschen Research, was dann die Antworten wären. Also stellt euch mal vor, ihr schließt jetzt euren Laptop hier, einfach nur zuklappen, geht weg und jemand stiehlt diesen Laptop. Was muss dann der Bösewicht an technischen Hürden überwinden, um halt an eure geheimen Daten zu kommen? Also was muss er tun, um eure Browser-Historie zu lesen? Also im Kopf behalten, welche Mechanismen habt ihr am Laptop und was macht dann euer Linux oder euer Windows, um das zu verhindern oder möglichst schwer zu machen? Die Frage 2 ist gleich genau dasselbe Spielchen mit dem Smartphone. Ihr sagt, ich habe hier mein Smartphone. Wenn ich es jetzt hier liegen lasse, jemand stiehlt mein Smartphone, welche technischen Hürden muss der Angreifer auf mein Smartphone überwinden, um da auf meine geheimen Daten zu kommen? Also, im Kopf behalten. Jetzt muss ich mal beginnen mit ein paar Begrifflichkeiten. Gerade wenn man so sich befasst mit dem Cyber Resilient Act, dann bekommt man da relativ bald was zu tun mit dem Begriff Data Confidentiality, also der Geheimhaltung von Daten. Was heißt denn das? Das heißt, ohne das richtige Schlüsselmaterial sind die Daten nicht zugänglich. Nicht zugänglich heißt, du kannst zwar Daten lesen, aber die Daten, die du liest, machen keinen Sinn, weil sie sind einfach verschlüsselt, also durcheinander gewürfelt. Und das kann man also anwenden auf mehrere Bereiche, zum Beispiel eben Daten, die man transportiert, zum Beispiel im Netzwerk, Daten, die man aktuell verwendet und Daten, die man speichert. Das muss man eben unterscheiden und je nachdem, was man schützen will, zum Beispiel Data in Transit, weil zum Beispiel die klassische Netzwerkverbindung, die man dann schützt mit TLS. Wir reden jetzt dann später über Data at Rest, also Daten, die wir speichern. Da reden wir jetzt gleich über eben Festplattenverschlüsselung. Aber wichtig ist eben, das ist nur eben die Geheimhaltung. Also man stellt sicher, dass nur derjenige die Daten wirklich sehen und verwenden kann, der das richtige Schlüsselmaterial hat. Zum Beispiel und gerade eben beim Punkt Gerätesicherheit ist eben der Klassiker Disk Encryption. Da stolpert man dann sehr schnell über den Begriff Full Disk Encryption, FDI. Das ist meistens eine Lüge, oder Lüge nicht ganz präzise, weil man verschlüsselt in der Regel eine Partition bzw. ein Dateisystem. Du hast immer noch auf der Festplatte Bereiche, die sind nicht verschlüsselt. Im allermeisten Fall eben der Bootloader, weil das im Fall von einem PC, das EFI oder das BIOS muss ja den Bootloader irgendwie laden und dann der Bootloader fängt dann an mit der Festplatte entschlüsseln. Zum Beispiel unter Linux ist ein Weg, um Festplattenverschlüsselung zu erreichen, das DMCrypt. Das haben wir vorher schon gehört im Vortrag von Werner, und DMCrypt ist der Way to go. Wichtig ist, Festplattenverschlüsselung schützt Data at Rest. Das heißt, wenn die Festplatte heruntergefahren ist und alles geschrieben ist. Das hilft mir überhaupt absolut rein gar nichts zur Laufzeit. Es ist nur der Use Case, der Bösewicht stiehlt meine Festplatte, baut sie bei sich ein, dann kann er damit nichts machen. Und eben, in den meisten Fällen implementiert man die Geheimhaltung von Daten unter Linux mit dem Device Mapper Target DMCrypt. DMCrypt ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Das ist ein Device Mapper Target, das heißt, es ist ein virtuelles Block-Device, also eine virtuelle Festplatte, ganz simpel gesagt, wo sämtliche Lese- und Schreibzugriffe Kryptographie involvieren. Das heißt, wenn man einen Block liest, wird der Block von der echten Festplatte gelesen, entschlüsselt, weitergereicht. Wenn man Daten schreibt, wird der Block zuerst verschlüsselt und dann auf die Festplatte runtergeschrieben. Das ist eigentlich Standard, und wenn man so eine Wald- und Wiesen-Distribution installiert, wie zum Beispiel ein Ubuntu oder ein Fedora, und der Installationswizard fragt einen, willst du Festplattenkryptographie haben, machst einen Haken hin, gibst einen Passwort, dann wird im Hintergrund DMCrypt aktiviert. Man nennt das manchmal fälschlicherweise einfach nur Lux, aber Lux ist nur ein Tool im User Space, um das Schlüsselmaterial von DMCrypt zu verwalten. Das kannst du auch manuell machen. Und Lux ist eigentlich sehr praktisch, weil es das Konzept hat von Keyslots und kann auch aus einem Passwort einen Kryptographie-Key ableiten, aber Lux ist nur ein Tool für den User Space. Die eigentliche Arbeit passiert im Kernel, im Device Mapper Target DMCrypt. Das ist aber nicht das Einzige, was wir haben unter Linux. Es gibt dann auch noch das Tool, das heißt FSCrypt. Und FSCrypt erlaubt dir, Kryptographie zu haben auf der Ebene vom Dateisystem, also Dateien. Du kannst dann sagen, zum Beispiel unter X4, F2FS oder UBFS, ich würde gerne FSCrypt aktivieren für diesen Ordner, und sobald jemand auf diesen Ordner zugreift, muss er im RAM ein Kryptokey geladen haben. Das heißt, dann hast du nämlich nicht mehr Schlüsselmaterial für die gesamte Festplatte, sondern du hast Schlüsselmaterial zum Beispiel pro User. Dann kannst du machen, du hast ein Dateisystem, aber pro Home Directory ein eigenes Keymaterial. Das wird zum Beispiel massiv verwendet unter Android oder auch im Chrome OS. Wichtig ist aber, da muss man wissen, das FSCrypt verschlüsselt nur den Dateiinhalt und die Dateinamen, aber nicht die Dateimetadaten. Zum Beispiel die Attribute sind für jeden sichtbar. Also muss man halt selber dann eben abwägen, ob das einem reicht oder eben nicht. Jetzt habe ich vorhin erwähnt, eben die Geheimhaltung von Daten, also die Confidentiality. Es geht aber auch um Datenintegrität, weil gerade wenn man sich tiefer dann reingrabt in den CRA, dann würde auch was drinstehen, man hat dafür Sorge zu walten lassen, dass die Datenintegrität erhalten bleibt. Und es ist ganz wichtig, dass man versteht, nur verschlüsseln hilft dir absolut rein gar nichts wegen der bezüglich Integrität. Und das sind zwei Paar Schuhe. Das sind also eben zwei Probleme, die man separat lösen muss. Aber gleich halt wie bei der Geheimhaltung ist die Integrität zu gewährleisten im Transit, zum Beispiel bei Netzwerk, wenn man sie verwendet, im RAM oder eben wieder addressed, zum Beispiel im Beispiel von geschriebenen Daten. Bevor ich dazu eine Technologie erkläre, möchte ich kurz was zeigen oder erklären, warum das wichtig ist. Gerade beim Thema Disk Encryption haben wir meistens einen symmetrischen Blockcipher. Das heißt, du hast einen Algorithmus, zum Beispiel AES, den nennen wir E, dieser Algorithmus E zum Daten verschlüsseln, den kann man anwenden auf eine Nachricht M mit einem Schlüssel Key, also K. Also wenn ich die Nachricht M mit dem Algorithmus E verschlüssel mit dem Key K, kommt dann auch der Ciphertext C raus. Und es gibt dann auch einen Algorithmus D, dann zum entschlüsseln, zum Beispiel auch wieder da AES. Und wenn ich dann den Ciphertext C nehme, mit demselben Schlüssel wie vorher und den Algorithmus D, komme ich wieder zurück auf den 8M. Also eh klar, ver- und entschlüsseln. Aber was passiert nun, wenn ich den Algorithmus D anwende mit einem Key, der nicht zum Ciphertext passt? Oder was passiert, wenn ich den Algorithmus D anwende mit einem geänderten Ciphertext und wieder K anwende? Dann bekomme ich keine Fehlermeldung. Der Algorithmus wird mir das entschlüsseln, weil er nur die Bits anders da dann entscrabbeln und dann bekomme ich einen 8M raus, die kann aber anders sein. Das heißt, du kannst dann nicht mehr unterscheiden, ist die 8M, die ich bekommen habe, korrekt oder nicht. Das soll heißen, die klassische Verschlüsselung hilft dir nichts bei der Datenintegrität. Also ein Angreifer könnte die Daten, die verschlüsselt sind, zwar ändern, er kann sie nicht lesen, er kann sie aber ändern. Und wenn er extrem klug ist, zum Beispiel, es gibt ja so ein paar relativ große Organisationen, die haben Geld und Leute ohne Ende, der kann dann wissen, wenn er bei einem Ciphertext ein paar Bits kippt, dann kommt danach bei der entschlüsselten Nachricht irgendwas raus, das ihm helfen kann. Obwohl er die Nachricht nicht kennt. Und darum eben muss man eben auch bezüglich der Integrität achten. Darauf achten, alle eben so gewalten lassen. Das heißt, das klassische DM-Crypt kann uns da nicht helfen. Jetzt kann man sagen, ja, aber es gibt ja für Block-Cypher einen Modus, zum Beispiel diesen AEAD, also Authenticated Encryption with Associated Data. Da kannst du dann eine Nachricht M verschlüsseln mit einem Key. Und damit kommst du neben dem Ciphertext auch einen Authentication Tag T heraus. Und wenn du dann später die Nachricht wieder entschlüsselst, kannst du mit T herausfinden, ob jemand den Ciphertext manipuliert hat oder nicht. Damit haben wir dann eben Integrität gewährleistet. Das klingt wohl super. Also, damit AED wird massiv verwendet. Jetzt zurück zum DM-Crypt. Ich habe vorhin schon erwähnt, DM-Crypt operiert auf Sektoren. Also da ist die Nachrichtengröße entweder 512 oder 4 Kilobyte groß, also der Festplattensektor. Wenn ich jetzt aber mit zum Beispiel AES im AED-Modus eine Nachricht verschlüssel, dann bekomme ich neben dem Ciphertext auch noch den Tag raus. Und den Tag muss ich auch irgendwie speichern. Jetzt kann man sagen, ja, okay, dann mache ich halt auf der Festplatte neben dem Sektor mit dem verschlüsselten Inhalt den Tag hin. Dann wenn du 512 Byte schreibst, also auf die virtuelle Festplatte, dann schreibst du halt dann auf die Hardware die 528 Byte. Okay, das muss ich nicht spielen, weil eben die Festplatte eben dann non-aligned I.O. hat, weil du kannst eben nur 512 Sektoren schreiben und dann hast du ein Performance-Problem. Das heißt, DM-Crypt alleine kann leider kein AED. Das heißt, das ist der Grund, warum DM-Crypt dir nicht helfen kann mit der Datenintegrität. Schade. Aber es gibt natürlich ein eigenes Device-Mapper-Target, das heißt DM-Integrity. Das macht nichts anderes, wie dass es bei jedem Blockzugriff statt Ver- und Entschlüsseln prüft es die Datenintegrität. Das heißt, das kann dir diese Authentication Tags verwalten. Und das kann es nämlich gemeinsam mit dem DM-Crypt. Das heißt, das DM-Crypt-Target macht dir dann das Ver- und Entschlüsseln und der Device-Mapper-Integrity-Target deckt dann her und tut dir die Tags ablegen. Die kann er aber dann nicht neben den Sektoren hinlegen, sondern die hat er dann in einem eigenen Bereich der Partition. Das ist dann eben ein eigener Bereich, den muss man definieren. Das heißt, das wird man dann verlieren vom Speicherplatz und eben da werden dann die Tags verwaltet. Das ist natürlich etwas komplizierter, weil wenn du dann einen Sektor schreibst, ist das normal eine Operation, die ist atomar. Das heißt, ich schreibe 512 Byte, die sind entweder komplett geschrieben oder nicht. Wenn ich dann aber den 512 Byte Sektor schreiben muss und den Tag, dann habe ich dazwischen, also das Write Hole. Das heißt, dann wird es schwierig. Und aus dem Grund hat dem DM Integrity auch einen eigenen Journal-Modus. Das ist wirklich ein Journal auf Block-Layer, wo er dann sagen kann, okay, welcher Tag gehört zu welchem Block und wurden die zur selben Zeit geschrieben. Und das Schöne ist eben, SDM Integrity kann eben lesen und schreiben. Aber wie man schon sieht, hier sieht man ja Journal und Ähnliches, das hat auch einen Performance-Overhead. Jetzt gibt es aber vom DM Integrity auch den kleinen Bruder, der ist der DM Verity. Der ist wesentlich schneller und weniger kompliziert, hat aber den Nachteil, es ist komplett read-only. Das heißt, da hast du einmal einen vordefinierten Bereich, der ist geschützt, da waren die Authentication Tags vorher generiert, dann wird das Image auf die Festplatte raufgeflasht und da muss er nur noch während dem Lesen prüfen, ob der Auftag passt. Das wird zum Beispiel sehr massiv verwendet im Bereich Linux Embedded oder auch unter Android. Gerne in Kombination mit Read-Only Dateisystemen wie halt AeroFS oder SquashFS und kann man auch kombinieren mit dem Crypt. Also hat man dann sein SquashFS oder der AeroFS verschlüsselt und komplett authentifiziert. Also da haben wir wirklich Geheimhaltung und Integrität. Das heißt, das nehmen wir auch gerne mal Disk Authentication. Aber ich sage, wichtig ist immer zu wissen, es ist nur für Data at rest, wenn das Ding heruntergefahren ist. Es hilft überhaupt nichts zur Laufzeit. So, sind wir jetzt endlich fertig. Jetzt haben wir Verschlüsselung, wir haben Integrität, wir haben mindestens 2 Device-Member-Targets, viel Aufwand, kompliziert, haben wir es endlich. Nein, leider nicht. Um wirklich sinnvoll unser Gerät zu schützen, brauchen wir mehr. Weil alles, was ich jetzt erzählt habe, waren nur Technologien von Linux. Aber was passiert denn vorher? Je nach Hardware, zum Beispiel auf Intel-basierter Hardware, haben wir das BIOS oder das EFI und wir haben den Bootloader und die laden uns dann an Linux. Aber ja eh, kann uns doch hoffentlich egal sein, dieses BIOS-Ding, oder? Ist doch wurscht. Nee, da gibt es die liebe Dame namens EvilMate. Und zwar, das läuft so. Klassiker, ich lasse meinen Laptop im Hotelzimmer liegen. Dann kommt die Reinigungskraft und manipuliert mir meinen Bootloader oder mein BIOS. Das können die alle. Dann komme ich retour, starte meinen Laptop und der manipulierte Bootloader fragt mich nach meinem Passwort. Ich gebe es ein. Aber der ist manipuliert, der schreibt das Passwort aber dann irgendwohin versteckt auf das Gerät. Dann gehe ich Mittagessen, die EvilMate kommt zurück, nimmt meinen Laptop und noch halt verkauft ihn. Und dann ist dort aber bereits mein Passwort mitgesnifft worden und die Sache ist vorbei. Das heißt, da kann man eben durch die Manipulation von allem vor Linux, kann man eben Dinge wie halt eben Keylogger und dergleichen installieren. Da braucht man nämlich einen Mechanismus, um sicherzustellen, dass am Gerät nichts verändert wurde oder dass eben nur Software ausgeführt wird, die eben von mir oder jemandem, den ich vertraue, abgesegnet worden ist. Da muss man eigentlich unterscheiden zwischen Measured und Verified Boot. Also Measured Boot ist dann quasi die Messung. Also ich mache einmal bei mir eine Messung und sage, jetzt ist alles gut. Und da werden dann quasi die Prüfsummen gespeichert und wenn jemand mir den Bootloader ändert oder mein BIOS, dann hat er eine andere Prüfsumme und dann schlägt er das Measurement fehl und dann sagt der Laptop, ui, schwierig. Oder eben Verified Boot, also eben alle Komponenten sind dann kryptografisch signiert und BIOS und Co. und Bootloader müssen kryptografisch signiert sein und dann wird eben dann der Reihe nach vom Computer mit der sogenannten Chain of Trust jede einzelne Stufe geprüft. Ihr hört schon, das ist relativ viel Aufwand und braucht auch dementsprechend Support von der Hardware. Zum Beispiel, dass nur ein BIOS oder eine Firmware gebootet werden kann, die kryptografisch signiert ist, heißt, der Prozessor, was wirklich im Bootraum, also im Prozessor Code, der eine Kryptografie Signatur prüfen kann. Haben es inzwischen viele CPUs, also vor allem im Embedded-Bereich, aber das Nutzen ist nicht immer ganz einfach, geschweige denn dafür die Doku zu bekommen. Ja, jetzt muss es leider etwas schneller werden. Ja, genau. Es war heute um 10 Uhr morgens ein Vortrag zum Thema UEFI Secure Boot, den kann ich sehr empfehlen, da sparen wir jetzt Erklärungen. Jetzt habe ich euch gelangweilt mit Verschlüsseln, Integrität, mit der EvilMate und ich habe immer irgendwas dahergeschwafelt von Schlüsseln, Key-Material. Okay, jeder Algorithmus braucht Schlüssel, aber wo kommen die denn her? Du warst ja Schlüssel für die Festplattenverschlüsselung, du warst ein Schlüsselmaterial für die Integrität. Was tun wir denn da? Wie geht denn das? Weil in den meisten Fällen habt ihr ja nur quasi euer Passwort, aber ein Algorithmus wie AES, der kann kein Passwort. Der braucht einen 128-Bit-Key zum Beispiel. Und den merken macht mir mäßig viel Spaß. Und darum gibt es eben Funktionen, wie zum Beispiel eben solche Password-Key-Iteration-Functions, wo man nämlich aus einem Passwort, also User-Input, aus einem String, einen Schlüssel ableiten kann, der gut genug ist für einen Algorithmus. Das ist so der Klassiker, wo zum Beispiel Lux löst. Also Lux kann jetzt zum Beispiel aus einem Passwort einen Key ableiten. Und wenn ich dein Laptop beim Booten nach dem Passwort fragt, dann wird mit so einer Password-Key-Iteration-Function aus deiner Passwort-Eingabe ein Key abgeleitet und der wird dann in diesen Cipher reingeladen und dann kann man entweder die Daten lesen oder nicht. Das heißt, der Linux oder der Bootloader fragt dich nach dem Passwort. Je nachdem, nach Setup beide oder halt nur einer der beiden. Das ist so der Klassiker unter Linux. Aber du willst ja nicht immer User-Interaktion. Gerade wir machen beruflich sehr viel im Bereich IoT, also Linux Embedded. Und wenn deine Ampel oder dein Fahrzeug oder deine Schubraupe dich bei jedem Hochfahren nach einem Passwort fragt, dann würde man, glaube ich, eher wenig Geräte davon verkaufen. Das heißt, eigentlich willst du das Schlüsselmaterial am Gerät ablegen, aber du musst es so ablegen, dass es zwar der Computer selbst verwenden kann, aber der Angreifer es nicht rausladen kann. Klingt komisch, ist aber so. Die Lösung sind sogenannte Secure Elements. Also das werde ich nur ganz kurz erklären. Also wie gesagt, heute war bereits ein Vortrag zum Thema Secure Boot, da ging es auch um TPM. Also zum Beispiel ein TPM kann dir ein Secure Element implementieren. Das gibt es aber auch eben von unterschiedlichen Herstellern und unterschiedlichen Varianten. Gerade eben zum Beispiel bei Embedded-Geräten sind das meistens eigene Module. Also ganz simpel gesagt, ein Secure Element lässt sich Schlüsselmaterial sicher ablegen, das man dann aber nicht extrahieren kann. Aber man kann es in die CPU transferieren. Das heißt, der Bootloader kann dann vom DPM-Chip das Key-Material anfordern, wenn der Bootloader beweisen kann, er ist der Bootloader und gut. Zum Beispiel mit dem Measurement von diesen Prüfsummen. Ganz simpel gesagt. Das Secure Element, das kann sein Teil der CPU, also Teil vom System on Chip oder ein externer Chip. Gerade bei den Laptops oder Intel-basierten PCs ist es meistens ein externer Chip, ein DPM-Chip. Bei Embedded ist es meistens Teil vom System on Chip. Wenn das Ding extern ist, hat man immer ein Riesenproblem mit DPM-Sniffing, weil zwischen DPM-Chip und CPU gibt es dann einen Bus und der gewiefte Angreifer kann am Bus mithören. Und gerade Windows implementiert zum Beispiel Disk Encryption mit BitLocker, das heißt, du hast die Festplatte verschlüsselt, musst aber beim Booten kein Passwort eintippen, weil da eben beim Booten wird aus dem DPM-Chip das Key-Material rübergeladen in die CPU und dann läuft das schon. Aber da ist es inzwischen richtig ein Volkssport geworden, dass man eben BitLocker aushebelt mit DPM-Sniffing und immer wieder neue Wege findet, wie man dann am Mainboard auf den Leitungen vom DPM-Chip mithört und den Key rausbekommt. Darum eben ist auch immer zu empfehlen, dass man auch unter Windows bei BitLocker dieses sogenannte Bin-Entry-Feature aktiviert, dass man eben beim Booten auch ein Passwort eintippen muss, dass der DPM-Chip seinen Key nur rausgibt, wenn man auch ein Passwort eingibt. Aber dann hat man wieder User-Interaktion. Ist okay für den Laptop, aber im Embedded-Use-Case doof. Darum eben DPM oder Secure-Elements immer nur am Chip verwenden und nicht also externen. Ja. Jetzt bin ich fast mit meiner Zeit durch. Was ich euch sagen wollte. Seid euch immer bewusst, gegen was ihr schützen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr euch nur schützen wollt, dadurch, dass jemand die Daten einsehen kann, dann reicht die M-Crypt alleine. Wenn ihr euch gegen einen Angreifer schützen wollt, der euch Daten manipulieren kann, dann braucht ihr etwas wie halt DM-Integrity oder Verity. Oder eben, wenn ihr wirklich Angst haben müsst, ob das ein Tippfehler ist, ist der Beweis ohne Folien wurden ohne AI generiert. Hm? Jedenfalls, oder wenn wirklich euer Fretmantel, das beinhaltet, dass wirklich jemand zu eurem Gerät hingehen kann, das manipulieren kann, ohne dass ihr es mitbekommt, zum Beispiel eben Evil Mate, dann müsst ihr auch Dinge wie Secure Elements oder DPMs inkludieren in euren Angriffsmantel. Und leider ist es zurzeit so, dass man oft denkt, ich mache einen DPM-Chip drauf, lege darin mein Key-Material, dann passt das schon, eben leider nicht. Also der DPM-Chip hilft dir zwar, aber es ist keine Silberkugel. Ich wollte jetzt eigentlich noch verweisen auf einen Talk von David Stier, mein Mitarbeiter, der hat ja dann das alles mal in der Praxis gezeigt von einem Smartphone. Der Talk wurde leider abgelehnt, aber ich habe ihn hinten referenziert von einer alten Version. Er hat inzwischen weggemacht, aber könnt ihr euch die Folien anschauen. Ich habe hier noch mehr Talks verlinkt zum Thema DPM-Security und Device-Security, weil das war nur einmal ein grober Überblick. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wonach googeln, und wie gesagt, denkt an die zwei Fragen. Was macht denn dann euer Laptop und was ist denn euer Fretmantel? Vor wem müsst ihr Angst haben und was tut ihr dagegen? In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich fürchte, für Fragen habe ich überzogen, aber ich bin dann eh noch rum. Man erkennt mich am Hut, man kann mich gerne fragen. Und wir hätten hier auch ein Embedded Security Quiz. Also wenn ihr mit IoT und Linux zu tun habt, könnt ihr mal dieses Quiz ausfüllen, um zu schauen, wie schlimm es denn ist. Ja, vielen Dank.